25 Börse People.
And now in season 18.
Presented by EVN.
Presented by EVN. Energy and Life.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und die Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EVN. Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts
und mein 13. Gast in Season 18 ist Marco Reiter, Head of Investor Relations bei der börsennotierten Strabag SE. Lieber Marco, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung, lieber Christian.
Ich freue mich auf unser Gespräch, wir hatten schon ein tolles Vorgespräch. Ich beginne diesmal, bevor ich es wieder vergesse, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Sehr gerne, dann nehme ich doch gern die Mannerschnitten.
Einmal
Süßes. Wohne ja auch neben der Fabrik insofern.
Das heißt, du riechst quasi, was dort produziert wird, oder? Weil die ganze Gegend ist irgendwie…
Je nachdem, wie der Wind dreht, riecht man es, ja, das ist völlig richtig.
Sonst kommt Otterkringer, ne?
Nicht, bei mir nicht, nein, da muss ich ein paar Straßen weitergehen, dann riecht man Otterkringer. Bei mir oben riechst du die Brauerei tatsächlich nicht.
Ich kenne das noch als Hobbyläufer, man läuft irgendwie von der Mannerschnitte in die Brauerei gerückt. Also beides ist ja irgendwie Teil meines Lebens geoutet mittlerweile. Karriere, Werdegang, lieber Marco. Ja, ich bereite mich natürlich auch bei dir oder habe mich vorbereitet über LinkedIn und da sehe ich was Schönes, nämlich lange Jahre auch im elterlichen Betrieb. Hast du begonnen, eh schon rund um deine heutigen Stärken herum gearbeitet, aber bitte in eigenen Worten, worum ist da gegangen?
Das ist völlig richtig, ja. Also ich habe während meiner Schulzeit damals in der Handelsakademie in St. Pölten im elterlichen Betrieb mitgearbeitet. Ich bin, wenn man so will, mehr oder weniger hineingeboren worden in einen Betrieb. Das war ein Installateurbetrieb meiner Eltern und habe mich nie im Technischen gesehen, Gott sei Dank auch. Das wäre nichts geworden, aber ich war immer sozusagen im kaufmännischen Bereich mit dabei, was da dazugehört von Rechnungen, Angebote, ähnliches mehr. Und das durfte ich einige Jahre machen.
Ist ja auch recht wichtig als Kunde, aber ich fand das jetzt schön, das wäre nichts geworden, ist eine faire Einschätzung jetzt, wenn ich einen Installateur nach Hause hole und du sagst, na, bei mir wird es
nichts. Der Techniker war ich nie.
Nein, aber ein gutes Rundherum ist natürlich auch sehr wichtig in der ganzen Geschichte. Du hast dann in Wien studiert. Hier in der WU, oder ich sehe nur WU, war das noch die WU, die hier bei mir im 9. oder schon die neue im Prater?
Genau, richtig. Also ich habe begonnen an der alten WU noch. Yes.
Das ist mir immer persönlich wichtig.
Augasse, ja. Habe dort noch den Bachelor gemacht und bin dann erst an den Campus gewechselt, ja.
Und welche Richtungen hast du da gewählt gehabt?
Ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe sowohl dann den Bachelor als auch den Master gemacht und 2016, glaube ich, abgeschlossen, ja.
Das heißt, du hast schon gearbeitet nebenbei, weil da verschwimmt die Zeitschiene jetzt, 2013 Hypo Niederösterreich bist du gegangen. Was war der Grund in die Bankenwelt? Hier dann zu gehen.
Genau, also ich bin nach Wien gekommen zum Studieren und dann war auch der Wunsch da, neben des Studiums schon zu arbeiten und bestenfalls etwas zu finden, wo man wirklich auch mitarbeiten kann und etwas lernen kann. Und da bin ich dann relativ schnell auf die Bankenwelt gestoßen und habe in Wien bei der Hypo Niederösterreich begonnen, als Werkstudent ganz klassisch neben der Uni. In einem Bereich, der sich damals Financial Institutions nannte und habe dort begonnen in der Länder- und Bankenanalyse zunächst.
Also Research kann man sagen, oder?
Richtig, ja. Okay. Da habe ich begonnen und hatte, wenn man jetzt so will, das Glück, dass in dieser Einheit auch die Stabsstelle angesiedelt war für Rating und Investor Relations und durfte dann relativ schnell hier mitarbeiten und über kurz oder lang war ich dann gänzlich in diesem Bereich tätig.
Also wir sprechen, glaube ich, von dieser Wien-Hauptanstalt der Hypo Niederösterreich in der Wipplinger Straße-Ecke am Hof dort, oder?
Ganz nicht genau. Nicht am Hof, sondern am Hohen Markt.
Am Hohen Markt.
Genau, Wipplinger Straße. Dort habe ich viele Jahre lang gearbeitet. Es sind dann über 8 Jahre geworden, ja.
Da war früher Kreinschka auch in der Nähe drinnen und da konnte man in den 80ern Short gehen. Da bist du jetzt zu jung, da sind
das
alle
so richtig,
das
ja.
Kanntest du die Geschichte, dass man dort Short gehen konnte?
Vom Hörensagen,
ja. Die haben ein Kundenvolumen gekriegt, ist ihnen aber, glaube ich, irgendwann einmal auch ein bisschen eng geworden, genau wegen dieser Strategien, aber so genau ich es nicht mehr weiß. Investor Relations bei einem nicht börsennotierten Unternehmen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist völlig richtig. Die Hyponida Österreich ist jetzt natürlich nicht im klassischen Sinne börsennotiert mit Aktien. Was aber viele nicht wissen, die Bank ist jetzt keine klassische Retailbank. Das heißt, sie finanziert sich nicht klassisch über Einlagen, sondern zumindest zu meiner Zeit war das so zu zwei Drittel über den Kapitalmarkt. Das heißt, man hatte den Schwerpunkt in der Immobilien- und Immobilienfinanzierung und Finanzierung der öffentlichen Hand und hat hier mehrmals im Jahr große Benchmark-Anleihen begeben, a 500 Millionen Euro. Ich glaube, unser Finanzierungsbedarf war damals so im Jahr zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro und dementsprechend war die eher hier auch wichtig. Und muss auch noch dazu sagen, die Fixed Income eher, das war immer ein bisschen ein Nebenschauplatz, aber ich glaube in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, auch aufgrund des Zinsumfelds und durchaus an Professionalisierung gewonnen mittlerweile, glaube ich.
Und da gehe ich dann davon aus, dass dein Job nahe am Vorstand angesiedelt war.
Das war nahe am Vorstand, das war als Stabsstelle des Vorstandsvorsitzenden organisiert, ja.
Und war Headquarter in Wien oder in Niederösterreich irgendwo?
Das ist eine spannende Frage. Das war eigentlich in Wien. Ja. Und dann hat man die neue Zentrale in St. Pölten gebaut. Gab dann auch einen Vorstandswechsel und die Vorstände waren dann eigentlich großteils in St. Pölten und so auch ich als gebürtiger St. Pöltener in Wien zur Hypo gekommen und bin dann tageweise wieder auch nach St. Pölten rausgefahren in die Zentrale. Ja, also ich hatte dort und da sozusagen meinen Standort.
Wie immer nennen wir keine Namen und ich frage auch nicht danach, aber der Investorenkreis für eure Benchmark-Bonds, waren das internationale oder eher nationale?
Nein, das war durchaus international und das hat uns gefreut. Auch über die Jahre konnten wir das immer stärker auch ausbauen im europäischen Raum, waren hier auch durchaus im außereuropäischen Ausland unterwegs und das hat sich durchaus verbreitet mit den Jahren, auch was das Thema Nachhaltigkeit dann betroffen hat. Ja.
In deiner Ära bei der Hypo Niederösterreich ist auch die Ausbildung in Frankfurt gefallen, nämlich zum CRO, zum Certified Investor Relations Officer. Die gibt es ja in Österreich nicht, die Ausbildung, glaube ich. Du warst damals schon in der CRA-Nähe, obwohl du nicht bei einem börsennotierten Unternehmen gearbeitet hast, oder ist das irgendwie anders gelaufen?
Ja, zum einen natürlich waren wir in der Bank auch Mitglied immer der CRA, war man immer auch ein Stück weit mit dabei. Für mich hat sich dann aber irgendwann die Frage gestellt, kann ich mir vorstellen, längerfristig auch in der IR zu bleiben? Und das konnte ich klar mit Ja beantworten und wollte mich da einfach noch weiter vertiefen. Und ich glaube, europaweit ist das so die einzige Ausbildung in dem Bereich, die es gibt, wo man wirklich tiefer eintauchen kann. Und habe dann 2019 begonnen, diesen Studiengang noch zu machen und bin ganz froh darüber, dass ich's gemacht habe.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wie umfangreich, wie lange dauert das und wer ist der Veranstalter?
Ja, das dauert in etwa ein Jahr.
Doch.
Die ist in Kooperation der österreichischen CIRA mit dem deutschen Investor Relations Verband, dem Dirk.
Also nicht dem Dirk Stermann, der nicht da in der Gegend Dirk, oft
ist,
herumrennt.
Genau, nein, das ist genau das Pendant sozusagen zur CIRA in Deutschland, ja. Nennt sich Dirk. Ja. Und der Universitätspartner, wenn man so möchte, ist die Frankfurt School of Finance and Management. Und war durchaus anstrengend. Ich habe es neben meinem Vollzeitjob gemacht und man ist dann so zumindest einmal im Monat nach Frankfurt geflogen. Das war dann entweder die erste Maschine am Freitag in der Früh oder die letzte am Donnerstag am Abend und dann am Samstag am Abend spät wieder retour. Mit einem durchaus großen Lernaufwand dann auch gegen Ende hin. Also es war dann schon sportlich diese Zeit, ja.
Kann ich mir vorstellen, und das war ja vor der Pandemie, als wir dann alle hybrid wurden. Wie hybrid war das vorher? Hast du schon viele digitale so Zoom-Konferenzen, gab es die damals schon vorher?
In Bezug auf die Ausbildung jetzt?
Auf die Ausbildung,
genau.
Ja.
Nein, wir hatten tatsächlich alles in Präsenzform und ich kann mich erinnern, ich habe dann noch mit der mündlichen Prüfung abgeschlossen 2020, bin zurück nach Wien geflogen und dann ist vollständig die Pandemie ausgebrochen. Also wir konnten das tatsächlich voll in Präsenzform noch machen, was jetzt im Nachhinein natürlich sehr erfreulich war, weil du dort auch ein gewisses Netzwerk dir aufbaust und das ist immer anders als über Zoom-Konferenzen.
Dann blicken wir doch kurz in dieses Jahr 2020 noch, die Pandemie. Was hat das mit deinem Job gemacht? Das war ja von heute auf morgen alles anders.
Genau, also wir waren von heute auf morgen im Homeoffice alle. Wir haben damals gesehen, ich war noch in der Bank, wie gut wir dann doch digital organisiert waren. Also das hat vom technischen Aspekt sehr gut geklappt. Nur die Investorenarbeit hat sich völlig gedreht. Also wir waren von einem Schlag auf den anderen nur mehr digital unterwegs und die Zoom-Konferenzen, die du angesprochen hast, das war das neue Mittel der Wahl. Was aber bei mir noch dazugekommen ist in der Pandemie, ich war in der Bank auch Ansprechpartner für unsere beiden Ratingagenturen. Also wir hatten ein S&P und ein Moody's Rating. Und das war natürlich eine sehr spannende, aber arbeitsreiche Zeit, weil wir in dieser Phase ja natürlich sehr detailliert unsere Ratingagenturen auch informieren mussten über das Portfolio und ähnliches mehr. Und das war eine spannende Zeit auch, ja.
Das glaube ich ja. Sehr viel CFO-Nähe, nehme ich an, ist bei dir dabei und geht auch irgendwo in die Richtung hin, sage ich jetzt mal, ohne dir was in den Mund zu legen, aber die ganze Ausbildung. Yes. März 2022, Wienerberger, dein Einstieg quasi zu einem börsennotierten großen Unternehmen gleich, ATX, Investor Relations Manager in einer großen Abteilung, einer der größten in Österreich. Du warst Deputy, sprechen wir auch über diese Zeit. Warum dann dieser Step zu einem börsennotierten Unternehmen?
Genau, also ich habe es angesprochen, IR war immer in meinem Hinterkopf auch längerfristig zu machen. Und dann hast du natürlich auch im Hinterkopf mal auf die Equity-Seite zu wechseln, wobei ich da nie einen konkreten Zeitpunkt im Kopf hatte und bin dann angesprochen worden, ob ich mir vorstellen kann, zur Wienerberger zu wechseln. Und das war dann schon sehr spannend. Du hast das angesprochen, einzige Publikumsgesellschaft in Wahrheit in Österreich. Sehr spannendes Unternehmen und habe mich dann auch gerne dafür entschieden. War eine sehr spannende, sehr lehrreiche Zeit. Auch hier wieder gestartet, eigentlich in einer Krise. Mhm. Also wir haben auch, da war das Gasthema natürlich Ukraine-Krieg.
Gerade losgegangen, ja.
Genau.
Ja.
Und mussten sozusagen dann über dieses Thema hauptsächlich kommunizieren, aber auch da lernt man dann viel und nimmt viel mit. Ja.
Stimmt eigentlich, was ein Energie- und das intensives Industrieunternehmen dann ganz plötzlich für Needs hat, hat man in der Bankausbildung doch nicht so gehabt.
Nicht so gehabt, aber auch immer wieder Themen. Also ich war ja, ich bin sehr dankbar, dass ich in der Hypo Niederösterreich in die ER gestoßen oder zur ER gestoßen bin, wo die Heterkrise virulent war. Genau. Und da hast du als Hypobank keinen leichten Stand gehabt bei Investoren. Und insofern vergleiche ich das immer gern. Das war auch eine ähnliche Situation und man lernt sehr viel in diesen Momenten und Zeiten.
In deinen Early Years war das dort in der Bank.
Absolut, ne? Ja.
Ich habe immer wieder Gäste von der FMA da, die sagen, unabhängig voneinander, das war die größte Krise, die sie selbst bewältigen mussten. Mhm. Und für mich als jemand, der da auf vieles hinschaut, ist das schon irgendwie dann eine auffällige Sache, wenn die das so stark sagen, weil es hätte auch andere Krisen gegeben, aber die waren nicht so österreichisch.
Absolut, ja.
Sondern sind international auf uns hereingebrochen. Ja, 22 war ein wildes Jahr natürlich, du hast das angesprochen. Den Krieg haben wir noch immer leider in unserem Umfeld. Die Energiemärkte haben sich wieder halbwegs beruhigt. Habt ihr da als Wienerberger, ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu intim, auch über Energiebörsen gehandelt oder ist das Treasury da nahe eurer Investor Relations gewesen?
Nein, also zum einen haben wir sehr viel über dieses Thema dann kommunizieren müssen von einem Tag auf den anderen. Es war so, dass die Wienerberger, ich glaube, das machen sie noch heute, im Prinzip die Mengen, die man aus der Planung heraus kennt und braucht, vorab kauft, zu vorab definierten Preisen. Das ist jetzt nicht über Börsen sozusagen passiert, sondern man hat sich die Mengen vorab gesichert und das war zur damaligen Zeit sehr viel wert, weil das Unternehmen entsprechend produzieren konnte und auch zu Preisen, wo man dann auch den Absatz noch erzielen konnte. Ja.
Ich glaube, man hat das alles in allem sehr, sehr gut gemanagt und das ist auch viel Reisetätigkeit gewesen, weil die Wienerberger ist immer unterwegs und ich glaube, der Heimer Scheuch ist auch immer gerne irgendwie mitgefahren mit Investor Relations.
Richtig, ja.
Was gibt es da irgendwelche Memories von Konferenzen international? War ja da Neuland für dich, nehme ich an, oder? Auf so großen Konferenzen dabei
auf
zu sein.
Auf so großem Paket, ja. Wir waren in der Bank schon auch unterwegs und du hast das angesprochen, auch da europaweit eigentlich unterwegs. Hier war es dann natürlich größer und gab hier die ein oder andere Roadshow, auch wo wir gemeinsam waren mit dem CEO, mit dem CFO, wo man sehr viel mitnehmen konnte. Ja, das ist völlig richtig.
Gut, lieber Marco, dann gehen wir in den Jänner 2023, Head of Investor Relations bei der Strabag. So habe ich dich auch anmoderiert. Auch da, also eine Zeit, die sehr, sehr viel verändert hat in der Strabag. Wir sind jetzt hier, Aufnahmezeitpunkt Mitte April 2025. Die Strabag-Aktie ist year to date die stärkste Aktie, die man im ATX Prime findet. Aber gehen wir mal zurück in den Jänner 2023. Wechsel von einem börsennotierten Unternehmen im ATX zu einem, das damals nicht im ATX war. Jetzt sind die Chancen super. Auch da ein paar Worte zum Wechsel, bitte.
Genau, also es hat sich dann eine sehr spannende Situation ergeben bei der Strabag. Also es war zum damaligen Zeitpunkt bekannt, dass es im Vorstand einen Generationenwechsel geben wird, dass mit Jänner 2023 Clemens Haselsteiner die CEO-Rolle übernehmen wird, dass das Unternehmen zum damaligen Zeitpunkt schon an einer neuen Strategie gearbeitet hat und in diesem Umfeld dann auch noch die Verantwortung für Investor Relations übernehmen zu dürfen. Das war schon sehr, sehr reizvoll. Und ich habe das dann auch gerne angenommen und ist jetzt, wie ich feststelle, schon wieder mein drittes Jahr.
Ja, und ich glaube, das geht euch allen miteinander recht gut. Clemens Haselsteiner, mir fehlen da einfach die Worte. Wir haben ihn viel zu jung verloren vor wenigen Monaten. Ich kann mich auch noch erinnern, dass sein Vorgänger, der Thomas Birtel, mein erster Gast aus der Strabag war, dann die Diana Neumüller-Klein, eine Vorgängerin von dir. War es die direkte Vorgängerin, die Diana?
Nicht ganz. Also die Marianne Jackel hat dann genau, noch beides Marianne, übernommen ja. gehabt dazwischen und dann bin ich wieder für IR gekommen, ja.
Gut, na dann nutze ich die Möglichkeit, einen Head of Investor Relations vis-à-vis zu haben und frage dich mal, wenn jetzt nicht gerade wieder mal die Welt untergeht, so überraschend, momentan haben wir einen US-Präsidenten, der da sehr, sehr viel Volatilität erzeugt, was ist so der typische Arbeitsablauf, wie es in deinem Job stattfindet?
Die ehrliche Antwort ist, es gibt diesen typischen Tagesablauf.
Habe ich irgendwie erwartet.
Tendenziell nicht.
Das also ist, das nicht kommt erst.
Genau. Ja. Es hängt auch sehr viel mit dem Finanzkalender zusammen. Natürlich ja. schaut die Phase, wo es um die Berichterstattung geht, naturgemäß anders aus. Im Grunde, man hat gewisse Fixpunkte. Wir versuchen doch sehr aktiv zu kommunizieren. Also es ist zum einen, dass wir unterwegs sind, zum anderen auch, dass wir digital mit Investoren, Analysten in Kontakt stehen, sehr regelmäßig. Dann gibt es eben diese Fixpunkte, die ich angesprochen habe, rund um die Berichterstattung und Ähnliches mehr. Viele Sonderthemen, die immer unverhofft auf den Tisch kommen. Das heißt, die Antwort ist diesen klassischen Tag, so gibt es nicht, aber das macht es auch besonders reizvoll aus meiner Sicht.
Die Strabag selbst ist, wie gesagt, seit 2007 wieder an der Wiener Börse notiert. Noch nicht wie gesagt, sondern jetzt sage ich es einfach. Damals gerade noch, bevor es losgegangen ist mit Lehman, es hat Jahre gedauert, wieder über den IPO-Kurs zu kommen. Das ist jetzt gelungen und eindrucksvoll überschritten worden gleich. Was sind so die Fragen, und jetzt springe ich in die Ist-Zeit, die so an einen Investor Relations Manager, Managerin kommen?
Mhm. Das eine ist, würde ich den Themenkreis operatives Geschäft nennen, sehr viel über Profitabilität, nämlich auch rückwärts gerichtet.
Da muss man sagen, ist jetzt die Strabag, was die Marge betrifft, fast the best of peer innerhalb der Baubranche.
Genau, also das ist auch immer wieder eine Frage, wie wir es geschafft haben. Also ich glaube vor 10 Jahren, wo man dann bei 2% EBIT-Marge gestanden ist und sich dann das Ziel 3% und 4% gegeben hat, wo viele uns das nicht so zugetraut hätten, das ist sicherlich immer wieder auch eine Frage, das zu beantworten und jetzt auch mit Blick auf die Zukunft. Wir wollen ja 2030 dann nachhaltig 6% zu erreichen. Das ist sicherlich ein Thema. Dann natürlich auch das Marktumfeld. Wir hatten ja durchaus ein volatiles Umfeld auch im Hochbau, speziell im Wohnungsbau die letzten 1,5, 2 Jahre, wo es uns aber immer gelungen ist, und das ist ja eine unserer großen Stärken, dass man das auf Gruppenebene nie gesehen hat, weil wir entsprechend breit genug aufgestellt sind, um diese Rückgänge auch mehr als ausgleichen zu können. Das heißt, darum geht's ganz stark. Das sind so die Themen, über die wir sprechen, ja.
Zu deinem Job gehört ja irgendwie auch dazu, für Handelsvolumen zu sorgen, also sorgen, so gut man es halt kann. Gute Investor Relations heißt auch, dass die Aktie liquider wird durch die tägliche Arbeit von euch. Was kann ich mir da darunter für Möglichkeiten vorstellen, für Maßnahmen, Research, Austausch und so weiter, um das zu begünstigen?
Genau, also wir versuchen sehr aktiv anzulegen, wie ich gesagt habe. Also ich bin sehr aktiv in Kontakt mit unseren Analysten, die Aktie covern, versucht das immer sehr proaktiv zu tun und die Entwicklungen einzuordnen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch versuchen, eng in Kontakt zu stehen mit bestehenden Investoren, aber auch immer wieder versuchen, das weiter auszubauen. Ich glaube, wir haben einige Akzente auch gesetzt, was das Targeting betrifft, die Investorenansprache. Ich glaube, wir können heute besser oder wir wissen heute besser, wer interessant sein könnte für uns und vice versa. Und das in Summe, glaube ich, mit umfangreicheren Unterlagen und einer sehr aktiven Ansprache versuchen wir, das Bestmögliche herauszuholen, so würde ich es mal sagen.
Dann gehe ich doch gleich mal auf den Begriff Shareholder-ID, Identification. Da gibt es ja verschiedene Zugänge. Zum einen geht man dorthin, wo man stark ist, von Aktionariat her, oder man geht dorthin, wo die Peer Group stark ist, man selbst aber noch nicht. Was verfolgt ihr da für einen Ansatz?
Ich glaube, es braucht beides. Ja, also du musst natürlich auch die Bestehenden gut servicieren und auch informieren. Es braucht aber auch den Blick über den Tellerrand, weil sonst, wie du richtig angesprochen hast, wirst du das Volumen wahrscheinlich auch nicht erzeugen. Also durchaus auch regionsbezogen, aber auch, wie du angesprochen hast, was die Peers betrifft und ähnliches mehr. Also da haben wir heute, glaube ich, mehr Möglichkeiten, das auch auszuwerten und die für uns spannenden Investoren auch zu finden und zielgerichtet auch anzusprechen.
So wie ich dich jetzt einschätze in unserem Gespräch, ist auch etwas, dass das ist, was dir genau taugt, glaube ich, oder? So ein bisschen rauslesen, lernen aus Zahlen und.
Ja, was mir immer gefallen hat, ist, diesen Gestaltungsspielraum auch zu haben. Das hat sich eigentlich immer durchgezogen. Darum war ich auch sehr froh, das Handwerk eher in einer mittelgroßen Bank zu lernen, weil man da eher über den Tellerrand
vergisst schauen den elterlichen
konnte.
Betrieb nicht.
Das natürlich auch.
Wichtige Roots, bitte.
Absolut.
Also ich stehe drauf, ja.
Absolut. Und das ist auch hier so. Und darum, Investor Relations ist immer sehr vorstandsnahe. Und wenn man dann das Vertrauen auch vom Vorstand hat und Dinge umsetzen und gestalten auch kann, das ist das, was mir immer gefallen hat. Ja, also nicht verwalten, sondern gestalten. Und da vielleicht auch nochmal zurückkommend auf den Clemens Haselsteiner, das hat er sehr stark auch ins Unternehmen gebracht. Nicht treiben lassen, sondern wirklich aktiv Akzente zu setzen. Und da haben wir sicher von ihm auch viel mitgenommen.
Du hast jetzt Stefan Gratochwil als neuen CEO, er hat übernommen, ist lange in der Strabag, seid schon gut eingearbeitet, nehme ich an, oder?
Ja, und das war auch ist sehr positiv bis jetzt, war auch eine gute und schnelle Entscheidung, glaube ich, des Aufsichtsrats. Und du hast das richtig angesprochen, er ist seit über 20 Jahren im Unternehmen, hat zuletzt auch die Verantwortung getragen für unseren konzernweiten Geräte- und Maschinenpark. Er ist über 4,5 Milliarden Euro groß, was viele nicht wissen. Und der Clemens Haselsteiner hat ja die Strabag ganz stark auch in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität geführt. Und der Stefan Gratochwil als jemand, der zuständig war für die Maschinen, für die großen Baumaschinen, das ist der Hebel, den wir auch bedienen müssen, um diese Ziele zu erreichen. Und insofern, glaube ich, war das auch eine logische Folgebesetzung.
Jetzt noch kurz für die Hörerinnen und Hörer. Was kann ein Bauunternehmer tun, um nachhaltiger als früher zu bauen? Was waren da die KPIs, die ihr euch selbst gesetzt habt?
Ja, generell mal die ausgetretenen Pfade wahrscheinlich zu verlassen und bauen neu zu denken. Da gibt es ganz viele Initiativen im Unternehmen. Also wir haben aktuell über 250 Innovationsprojekte. Das sind zum Teil recht ganz kleine Projekte, die aber einen großen Impact haben. Und man kann es immer nur beispielhaft nennen. Ja, also wir haben aktuell ein Produkt, das jetzt auch am Markt ist und das finde ich immer besonders schön. Wir haben eine eigene Einheit im Unternehmen, die für Innovation, Digitalisierung zuständig ist, weil wir das auch ganz stark als Hebel in Richtung Nachhaltigkeit sehen und haben jetzt ein Produkt am Markt, wo wir im Prinzip autonome Planung über die künstliche Intelligenz mit serieller Fertigung verknüpfen in Holzhybridform, wo du im Prinzip auf Basis eines KI-Konfigurators die Planung vollautonom vornehmen kannst. Du bekommst dann die Materialliste bis zur letzten Schraube, kannst das dann entsprechend produzieren und vor Ort seriell aufbauen. Und das ist jetzt nicht nur, was die Kosten betrifft, sehr interessant, sondern auch, was das ganze Thema Nachhaltigkeit betrifft. Und das ist eines von 250 Beispielen, die man durchgehen könnte, wo wir sehr viel tun in Richtung Nachhaltigkeit.
Dann bitte ich dich, das Gleiche nochmal zu tun. Du hast das ja erwähnt, die KI, die künstliche Intelligenz ist längst angekommen in der Bauwirtschaft. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Die ist längst angekommen. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Wir haben damals begonnen, das Thema Daten für uns systematisch aufzubereiten. Das nennt sich Data Science Hub bei uns im Unternehmen, wo man im ersten Schritt alle Daten, die wir so haben, zusammengetragen haben. Und basierend auf diesem Hub leiten sich viele Projekte ab. Um ein anderes Beispiel zu nennen, wir haben über die Marge gesprochen, über die Verdoppelung der Marge. Da war Risikomanagement natürlich ein sehr wichtiges Instrument. Und was wir jetzt zusätzlich tun, wir reichern unser Risikomanagement auch um die KI an. Das heißt, wir haben ein Pilotprojekt aufgesetzt im Verkehrswegebau, wo wir im Prinzip die historischen Daten uns angesehen haben und konnten dann über 70% natürlich auf Basis historischer Daten Flop-Projekte rauserkennen. Und das ist natürlich eine also sehr schöne…
Flop, so habe ich richtig verstanden.
Genau,
richtig. Also so richtige Failures, die dann irgendwie identifiziert werden.
Und genau, also das hast du okay. Im Bau natürlich immer. Baugeschäft ist Projektgeschäft, ist Risikomanagement. Ja. Ich glaube, jeder, der sagen würde, im Bau, er hat keine Flop-Projekte, wäre wahrscheinlich nicht ehrlich. Aber wir haben diese Rate signifikant nach unten gebracht und jetzt sozusagen reichern wir das Ganze auch noch mit künstlicher Intelligenz an und versprechen uns auch hier jetzt in die Zukunft gerichtet noch mehr. Und das ist auch ein weiteres Beispiel, wie wir diese Technologie einsetzen.
Weil es gerade so aktuell ist, auch noch ein bisschen einen geografischen Fußabdruck. Deutschland ist ja wichtiger geworden, vor allem, weil man dort viel Geld in die Hand nimmt, dass auch der Strabag in die Hand spielt irgendwie, nehme ich an, oder?
Das
kurzer geografischer Abdruck, wo ihr tätig seid.
Ja, das ist richtig. Also wir sind sehr stark verankert in der Region Zentralosteuropa. Da sind wir auch die Nummer eins. Wir in unseren Kernmärkten, das ist eben, wie du angesprochen hast, neben Deutschland, Österreich, sind das die angrenzenden Länder im CEE-Raum, sind wir entweder Marktführer oder unter den jeweils größten vier Bauunternehmen. Das wird auch vom Fokus her so bleiben. Deutschland unser größter Markt, das hast du angesprochen. Wir sind dort flächendeckend aktiv, auch was die Baustoffe betrifft und sind, glaube ich, auch jetzt, du hast das angesprochen, Sondervermögen, Infrastruktur gut aufgestellt, weil wir Projekte aller Größenordnungen in allen Sparten dort abdecken können. Also wir haben 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allein in Deutschland. Da sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Und darüber hinaus haben wir zum einen noch langjährige Bestandsmärkte außereuropäisch. Das ist zum einen im Nahen Osten, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman und Katar. Und auch in Südamerika, insbesondere Chile. Da sind wir seit den 80er Jahren tätig. Und wenn es jetzt in die Zukunft geht, dann wollen wir unsere Präsenz im angelsächsischen Raum ausbauen. Wir sind ja mit einem Projektgeschäft schon in Kanada und in UK tätig. Hier ist das Ziel, ein Flächengeschäft aufzubauen mit lokaler Präsenz. Und darüber hinaus gab es den Markteintritt im Dezember letzten Jahres in Australien. Auch das folgt dieser Strategie. Konnten wir übrigens im März erfolgreich das Closing abschließen.
Das klingt doch super. Und im Stadtbild freue ich mich immer wieder, das sage ich dem Karl-Heinz Strauß und dem Clemens Eiter genauso, wenn ich beide Banner sehe, Strabag und POR. Also ich glaube, ihr habt eine gute Zusammenarbeit.
Ja, es gibt ja durchaus auch die ein oder andere AG oder das eine oder andere Projekt, das man gemeinsam umsetzt. Das macht Sinn.
Ihr habt mehr Handelsvolumen, aber auch die POR ist auf einem guten Weg in den ATX. Gut, lieber Marco, die Diana Neumüller-Klein haben wir erwähnt. Eine Vorgängerin von dir, die ist mein Lieblings-Karaoke-Kontakt, ein Kollege von dir aus der Kommunikation, der Marco Seltenreich, da darf ich jetzt einen Kabarett-Podcast machen. Sprech mal über die Punkte, was macht der Marco neben der Arbeit sonst noch? Da sitzt ein sportlicher junger Mann vis-à-vis.
Also Karaoke, um so rückblickend zu machen, glaube ich, gab es zuletzt in der Studienzeit, aber da durchaus öfter. Und in
bei der nächsten Tierer-Jahrestagung kriegst du ein Ticket.
Eine sportliche Ansage.
Ja, genau.
Und ansonsten, ja, sportlich, jein, ich könnte mehr tun. Es ist eher der Ausdauersport, also auch der Ausgleich zum Job. Das ist natürlich das Laufen und im Sommer auch, wenn es die Zeit erlaubt, ein bisschen zu schwimmen und auch Rad zu fahren. Aber
klingt nach Triathlon irgendwie.
Ja, weit, weit ab von einem professionellen Triathlon oder einer Vorbereitung dazu, ja.
Wenn man in St. Pölten irgendwie aufgewachsen ist, ist man durchaus eine Triathlon-Veranstaltungshochburg. Schon mal eine Startnummer gehabt diesbezüglich?
Nein, Startnummer nicht, aber da hast du völlig recht. Ich bin unmittelbar nicht weit entfernt von der Traisen aufgewachsen, wo diese ganzen Veranstaltungen ja auch stattfinden und das ist prädestiniert zum Laufen, zum Radfahren. Und so bin ich da wahrscheinlich auch ein bisschen hingekommen.
Doch wunderbar. Jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage. Hast du irgendeinen Tipp für Leute, die einen ähnlichen Weg gehen wollen in Richtung Investor Relations? Wie gehe ich das am besten an, jetzt als Schulabgänger zum Beispiel? Und ich sage, ich mag mich dahin orientieren.
Mhm. Das ist eine sehr gute und spannende und gleichzeitig auch schwierige Frage, weil IR ist eigentlich immer Querschnittsmaterie bzw. Quereinsteiger. Gesehen, ne? Genau. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich mache ja eigentlich immer IR von Beginn an. Aber wenn einen das interessiert, dann durchaus einmal sich Unternehmen anschauen, wo das spannend sein könnte und sich dort auch zu bewerben und sich das anzusehen. Einfach mal hineinzuschnuppern, ob einem das gefällt. Und dann sage ich immer, ergeben sich die nächsten Schritte oft von selbst. Karriereplanung ist immer so ein Wort, aber ich habe gelernt, das ist eher schwierig umzusetzen. Ich glaube, wenn man das gut macht und gern macht, dann ergeben sich die nächsten Schritte oft von selbst.
Ich lasse immer so ein Schlusswort stehen und das war so ein wunderbares Schlusswort. Lieber Marco, hat mir riesig Spaß gemacht. Natürlich plaudert man besonders gern, wenn auch das Umfeld mit der Aktie so toll ist wie jetzt aktuell. Ich sage mal an euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss von meiner Seite.
Vielen Dank für die Einladung.
Hat viel Spaß gemacht. Ciao, ciao. Scented by AVON, energy, water, life.